Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo Antje.
Hallo Barbara.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im neuen Jahr 2026.
Ja, wir treffen uns heute, um unsere erste Folge im neuen Jahr aufzunehmen, und wir haben uns als Thema Freimaurerei und Esoterik vorgenommen.
Uiuiui, das klingt ja kritisch.
Ist es ein dickes Brett? Ich weiß es nicht. Eigentlich denke ich, wir sind in 10 Minuten fertig, aber wahrscheinlich, wie so häufig, vertue ich mich da. Ich würde ganz gerne auch noch herzlichen Dank sagen allen Hörerinnen und Hörern, die uns Nachrichten geschrieben haben. Ich bin da immer wieder ganz beglückt, wenn ihr uns schreibt, dass ihr die Inhalte schätzt, die wir bringen, und die Art, wie wir das machen, und dass ihr das auch gerne weitergebt. Und da freuen wir uns sehr drüber. Gerne mehr davon.
Ja, und nochmal vielen Dank für die freundlichen Worte zum Jahreswechsel, die Reaktionen auf unsere Posts. Das macht uns immer sehr viel Freude.
Genau, und sorry auch dafür, wenn wir es nicht schaffen, immer alles ausführlich zu beantworten, aber es kommt auf jeden Fall gut an und wir freuen uns sehr
über
Feedback.
Gut, dann lass uns mal loslegen. Also wenn ich an Freimaurerei und Esoterik denke, dann sprichst du bestimmt von der Suche nach Erkenntnis.
Ja, und ich finde ja immer dieses Faust-Zitat ganz schön dafür, also dass dieser Wunsch zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, ne? Aus dem Faust 1, aus diesem berühmten Monolog im Studierzimmer relativ am Anfang, wo Faust seinen tiefen Wissensdurst auf der einen Seite, aber auch seine Unzufriedenheit mit der traditionellen Wissenschaft so ausdrückt und auf diese Formel bringt.
Ja, also ich kann diesen Wunsch sehr gut verstehen, nicht so sehr jetzt die Unzufriedenheit nachzuvollziehen, aber diesen Wissensdurst, den spüre ich noch immer.
Also absolut.
Es war für mich tatsächlich auch ganz am Anfang meines Studiums ein totaler Antrieb, mich damit auseinanderzusetzen. Und aber auch heute noch fühle ich diesen Wissensdurst immer noch.
Aber die Suche nach Erkenntnis ist natürlich in der Freimaurerei auch ein ganz zentrales Prinzip. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, sie leitet unsere freimaurerische Arbeit, aber eben ohne diesen negativen, unzufriedenen Touch, sondern mit einer fröhlichen Neugier, würde ich das für mich mal beschreiben wollen.
Ja, ich finde auch, das ist ein Grundpfeiler unserer Arbeit, weil die Freimaurerei uns immer auffordert, uns nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben, sondern erstmal zu überlegen, was sind eigentlich die für uns richtigen Fragen, und dann eben auch Antworten danach zu suchen. Und da gibt uns die Freimaurerei halt einen Weg zur Erkenntnis an die Hand, aber gehen müssen wir den auf jeden Fall selber.
Genau, und das ist ganz wichtig. Es gibt keine fertigen Antworten, sondern es gibt vielleicht eine Anleitung, eine Anregung zum Fragen stellen und dann zum Antworten selber finden. Mir ist aber schon häufig aufgefallen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass ich den Eindruck habe, dass es schon auch in der Freimaurerei mal Tendenzen gibt, dass es Logen oder Freimaurer, Freimaurerinnen gibt, die diese Aura des Geheimnisvollen rund um die Freimaurerei eher befeuern als entkräften.
Ja, also es wird durchaus damit gespielt, ob das jetzt in Ankündigungen von Veranstaltungen ist oder auch als einfach möglicherweise verbindendes Element, kommt das immer wieder vor, dieses Geheimnisvolle, das Suchen nach dem Geheimnis.
Mir ist das immer so ein bisschen rätselhaft gewesen. Und für mich war das ein Grund, mich mal mit diesem Thema geheimes Wissen, magische Traditionen und so weiter intensiver zu beschäftigen. Und da haben wir so ein paar zentrale Punkte, die wir heute eigentlich auch mal in Gesprächsform hier in diesem Podcast verwenden wollen. Und vielleicht sollten wir am Anfang eine Definition vorschieben. Wenn wir von Esoterik sprechen hier, was meinen wir denn dann eigentlich damit? Denn wir haben ja in der Freimaurerei sehr häufig Werkzeuge aus dem Bauhandwerk in der Sprache, beispielsweise das Senkblei oder die Winkelwaage, ein Spitzhammer oder auch eine Kelle. Und wir arbeiten dann in der Freimaurerei symbolisch mit diesen Werkzeugen.
Ja, also allgemein bekannt ist jetzt das Gegenteil, die exoterische Bedeutung, also das, wofür es dann wirklich handwerklich genutzt wird. Aber dazu kommt eben noch das, was wir ausdeuten in diese Symbole hinein. Und in dieser Hinsicht ist dieses esoterisch eben das, was nur den sogenannten Eingeweihten bekannt ist. Also diese Definition geht auf Platon zurück und wurde von ihm im Zusammenhang mit den ägyptischen Mysterien geprägt.
Genau, also wenn wir zum Beispiel einen Spitzhammer nehmen, dann hat er im Bauhandwerk eine bestimmte Funktion und als Freimaurer kommt eine weitere Bedeutung, die ich, bevor ich mich mit Freimaurerei beschäftigt habe, nicht kannte, kommt hinzu. Diese Bedeutung ist dann eben nur den Freimaurern in der Regel bekannt und das ist dann esoterisch. Mhm. In diesem Sinne wollen wir das hier verstanden wissen. Und ein ausgedehnter Begriff der Esoterik, wie er heute so in der Alltagssprache häufig verwendet wird, würde ich hier nicht sehen. Also würde ich für mich auch ablehnen, wenn wir hier über Freimaurerei und den Kontext sprechen. Das heißt, es geht hier nicht um irgendwelche irrationalen, rätselhaften oder sonstig nebulösen Dinge.
Genau. Also das, was man als ja vielleicht geheim bezeichnen könnte, wäre eigentlich nur das Verborgene, was nicht sofort erkenntlich und sichtbar ist, wenn man nicht weiß, worüber geredet wird.
Verborgen, weil einem der Schlüssel fehlt, das zu erkennen oder zu sehen. Ne? Denn wie so häufig sieht man ja nur die Dinge, die man eigentlich schon weiß.
Ja. Und wenn du sagst, du hast dich mit den ja, Geheimbüchern ein bisschen beschäftigt, dann fällt mir natürlich sofort ein, die Macht der Schrift ist ja eigentlich schon ein Geheimnis.
Ja, natürlich auch so in der Zeit, als die Zauberbücher nach, nicht nur nach Erfindung der Schrift, sondern auch dann noch nach Erfindung von Papier, so ihre Anfänge nahmen, war sehr schnell das Buch, das Zauberbuch selber ein magisches Artefakt. Also nicht nur das, was aufgeschrieben war, wurde dann tradiert, sondern wir reden ja jetzt auch über eine Zeit, wo wir über Handschriften sprechen. Der Buchdruck war noch lange nicht erfunden. Dann war natürlich dieses Buch auch sehr besonders gestaltet in Farben, in Schrift, mit Bildern, mit Zeichnungen, mit Abbildungen. Und das Buch selber wurde ein magisches Objekt und teilweise auch wurde dem Buch also eine Kraft zugeschrieben, die dem Buch alleine innewohnte, ohne dass man es benutzt hat oder irgendetwas damit gemacht hat.
Ja, das war ja auch irgendwie so ein Stück weit ein Marketing-Trick eigentlich, ne? Dass man also diese Aura des Geheimnisvollen eben dadurch erzeugt hat, dass man dann verschiedene Sprachen vermischt hat, dass magische Symbole eingeführt wurden, irgendwelche Allegorien benutzt wurden, um Dinge zu erklären, die dem gemeinen Leser eben nicht sofort augenfällig sein sollten.
Ja, das war vor allem in der Zeit, so im 11., 12. Jahrhundert, dann im vormals maurisch besetzten Spanien, dann ein Thema, wo wir eine Kultur hatten, in der sich Christen, Juden und arabische Sprachen und Kulturen so gemischt haben, dass es eben in der Philosophie, in der Geistesgeschichte da eine große Befruchtung gab aus diesen verschiedenen Kulturen und viele Schriften, die auch aus der griechischen Tradition kamen, die in den europäischen Landen verloren gegangen waren nach Untergang des Römischen Reiches, wurden dann ja zurückübersetzt aus dem Arabischen. Und das war eben teilweise so, dass man dann so gesagt hat, naja, Hebräisch, das ist immer die Sprache Gottes. Und wenn dann in den Zauberbüchern von Gott die Rede war, dann hat man diese Passagen auf Hebräisch geschrieben. Mhm. Oder wenn es irgendwelche Weisheitslehren ging, hat man häufig Arabisch genommen. Und das führte dann eben dazu, dass diese gefühlte Macht der Schriften nochmal gesteigert wurde oder es noch geheimnisvoller schien, weil natürlich auch damals nicht jeder alle dieser Sprachen mächtig war und dann eben ein Teil wie in Geheimschrift geschrieben war, weil man das gar nicht entziffern konnte.
Ja, das ist vielleicht auch etwas, wie wir heute mit Symbolen und Ritualen umgehen. Und als im 18. Jahrhundert so Geheimschriften entstanden, also auch in der Freimaurerei gibt es ja so eine Geheimschrift, gründete sich das bestimmt auch auf solche ja, Parallelen.
Das war noch ein kleines bisschen später, glaube ich, als der Buchdruck dann erfunden war und die vormaligen Handschriften in den gelehrten Kreisen nicht mehr so exklusiv waren, sondern dann eben auch durch den Buchdruck eine ja, unglaubliche Verbreitung von vielen Schriften erfolgte, dann fühlte sich das für einige Gelehrte nicht mehr exklusiv genug an und die haben dann versucht, durch ein zusätzliches Aufnehmen von Allegorien oder auch von Geheimschriften eben wieder eine Exklusivität herzustellen, die durch den Buchdruck verloren gegangen war.
Ja, also das kann man wie so oft wieder von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite eine tolle Möglichkeit, Wissen und auch Lernen allgemein zugänglich zu machen, aber auf der anderen Seite Bestrebungen, auch Dinge eben für sich zu behalten.
Genau, so ist es. Und das Interessante ist, dass so in der Renaissance gab es verschiedene Gelehrte, und wir reden ja auch jetzt hier über eine Zeit, wo die Wissenschaften noch nicht so stark voneinander abgegrenzt waren wie heute. Das heißt, da gab es noch mehr so Universalgelehrte, die waren dann Ärzte und Wissenschaftler und Philosophen und haben sich an Königshöfen mit vielen Wissensdingen und auch mit magischen Büchern beschäftigt, haben sich ausgetauscht und haben mit ihrem jeweiligen Wissen eben Verbindungen hergestellt und dann neues Wissen erschaffen. Und es gibt da so ein paar Dauerbrenner in der Zeit, sowohl inhaltlich als auch von den Figuren her. Und die spielen am Ende auch eine zentrale Rolle im Weitertragen von diesen verschiedenen Konzepten, die wir dann immer wieder finden. Ich weiß gar nicht, ob wir da so tief einsteigen wollen, was das für Personen gewesen sind.
Aber vielleicht hast du mal ein Beispiel.
Ja, vielleicht als ein Beispiel einen Gelehrten, der als einer der bedeutendsten Denker der Renaissance und des Humanismus galt. Der hat gelebt von der Mitte des 15. bis Ende des 15. Jahrhunderts. Das war Giovanni Pico della Mirandola, und dessen berühmtestes Werk war die sogenannte Rede über die Würde des Menschen. Das gilt als das Manifest des Humanismus. Mhm. Und er preist den Menschen als großes Wunder und als ein Wesen, das keinen festen Platz in der Schöpfungsordnung hat. Der Mensch ist frei, sich selbst zu formen, und wichtig ist eben dieses Streben nach universeller Harmonie. Und da hat er ganz viele Thesen zu aufgestellt, die dann diese ganzen verschiedenen philosophischen und religiösen Lehren seiner Zeit versöhnen sollten. Also da steckt irre viel Arbeit drin. Und da waren aber auch diese Geheimschriften, die jüdische Kabbala, Magie, waren ganz, ganz wichtige Teile von diesem Werk. Und es gab auch zur damaligen Zeit immer schon einen Konflikt mit der Kirche, den er auch beispielsweise hatte. Und zu seiner Zeit war Papst Innozenz der 8. Papst, und der hat seine Arbeit als heretisch verurteilt und er musste dann auch fliehen. Also das war auch zu dieser Zeit schon gang und gäbe, dass eben alles, was aus dem normalen Kanon der katholischen Kirche beispielsweise ausscherte, war nicht gerne gehört, weil man sah es immer als Bedrohung der bestehenden Ordnung.
Mhm. Wenn ich jetzt so den Brückenschlag versuche von dieser Magie zur Freimaurerei, dann können wir auf jeden Fall feststellen, dass diese frühen spekulativen Freimaurer des 17. und 18. Jahrhunderts dieselben intellektuellen Interessen hatten wie diese Renaissance-Magier.
Ja, genau. Und die haben sich eben auch aus diesen Schriften bedient oder haben auch Schriften wiederentdeckt, die damals diese Renaissance-Gelehrten als wesentliche Bausteine für ihre eigenen Überlegungen verwendet haben. Vielleicht mal als ein Beispiel, da gab es den sogenannten Picatrix als eines der berühmtesten magischen Bücher aus dem Mittelalter. Damit haben die sich alle beschäftigt und haben dann natürlich daran weitergearbeitet, ihre eigenen Gedanken entwickelt. Und es gibt so ein paar Punkte, die tauchen immer wieder auf. Das ist das Thema Hermetismus und Alchemie. Mhm. Und vielleicht sollten wir zum Hermetismus noch mal was sagen. Das bezieht sich auf eine mythische Figur, der sogenannte Hermes Trismegistos. Den gab es halt nicht. Ja? Den hat mal jemand erfunden in einer frühen Geheimschrift. Und der war in der Renaissance aber als Quelle der ältesten göttlich inspirierten Weisheit verbreitet. Dessen Schriften oder die ihm zugeschriebenen Schriften. Und die Freimaurerei integrierte dann verschiedene dieser Vorstellungen, weil es eben dann damals bei diesen Gelehrten im 17., 18. Jahrhundert wiederum auch so eine Art Kanon war. Ja, also ein bekanntes Wissen, auch ein bisschen Mode der Zeit. Und dann hat man diese Informationen oder diese Annahmen hat man integriert und hat dann zum Beispiel auch den eigenen Ursprung der Freimaurerei bis in die Urzeit Ägyptens zurückgeführt. Ja. Und das basiert eben aus diesen Schriften von Hermes Trismegistos. Und er gilt ja auch gleichzeitig als Erfinder der Alchemie. Da gibt es ja auch als Synonym die hermetische Kunst für Alchemie. Und die freimaurerische Arbeit am rauen Stein hin zum kubischen Stein kann man auch als eine tief verwurzelte alchemistische Metapher einer geistigen und moralischen Läuterung betrachten.
Ja, da habe ich auch gerade genau dran gedacht, dass diese Suche nach dem Stein des Weisen ja durchaus diese Tradition in der Alchemie hat. Und es wurde ja ständig durch Veredelung versucht, die Metalle und was alles man als Ausgangsstoffe genommen hatte, ja zu verbessern. Und da ist mir tatsächlich auch diese Metapher des rauen Steins sofort eingefallen. Mhm. Und vielleicht auch noch die Smaragdtafel, dass also da diese Verbindung von Makro- und Mikrokosmos, von oben und unten, das wir in der Freimaurerei ja auch kennen, auch dort finden können.
Genau, da könnte man, glaube ich, alleine eine ganze Folge drüber machen, über diese Smaragdtafel. Das ist unheimlich interessant. Und was mich wirklich fasziniert hat an der Beschäftigung damit, ist zu erkennen, wo kommt es her? Also wer hat damit angefangen, wer hat es dann aufgegriffen und wie weiter verarbeitet und wie sind dann manche Konzepte, Begriffe oder auch nur Vokabeln auch in die Freimaurerei gelangt und welcher Rucksack hängt da dran? Das war für mich sehr, sehr erkenntnisreich, muss ich sagen, weil ich hatte an vielen Stellen immer die ganzen Jahre, die ich jetzt schon dabei bin, so ein kleines Fremdeln, weil ich konnte damit nichts anfangen, weil ich nicht wusste, wo es herkam. Mhm. Und das habe ich aufgeklärt für mich und das macht mir große Freude, muss ich sagen.
Ja, also es ist ja auch, wenn wir an den Tempel Salomons denken,
genau.
Was wir aus der Kabbala jetzt holen, dieser Ruf Salomons als weiser König und Magier, dass das eben auch so stark die Freimaurerei geprägt hat und wie so viele Bilder aus diesem Zyklus in die Freimaurerei integriert haben, die mystische Deutung des Tempels, die Zahlenmystik mit 3, 5, 7, das kommt ja alles aus dieser Zeit und letztlich scheint es mir so zu sein, als wären das doch eine überschaubare Menge an Quellen, auf die sich immer wieder bezogen worden ist und die dann einen Klang in ganz viele Bereiche unseres Lebens und eben auch in die Freimaurerei gefunden hat.
Genau, und jetzt, ich finde das Beispiel von König Salomon finde ich sehr gut, weil es kommt in der Bibel vor, da wird vom Tempelbau gesprochen. Mhm. Das gibt es auch in der Freimaurerei, das hat da eine Bedeutung. Und wenn wir dann aber in die magische Tradition schauen und in die Tradition der Zauberbücher, dann stellen wir fest, dass im Mittelalter sehr viele Schriften einem Verfasser zugeschrieben wurden, um ihnen eine größere Glaubwürdigkeit zu verleihen. Und da war König Salomon sehr beliebt. Also der hatte sehr, sehr viele Dinge angeblich geschrieben, die haben aber nachweislich mit ihm nichts zu tun. Es gibt sogar teilweise neuere Forschungsergebnisse, die ganz gute Ideen davon haben, wo diese Schriften tatsächlich herkommen. Aber ganz sicher ist, sie sind nicht von König Salomon geschrieben. Mhm. Aber diese Pseudo-Urheberschaft führt eben dann dazu, dass es eine Glaubwürdigkeit gibt, die das Interesse von anderen Personen wiederum befeuert. Also wenn ich jetzt Freimaurerin bin und ich kenne aus der Freimaurerei König Salomon und den Tempelbau als Konzept, und jetzt sagt mir jemand, ja, der hat ja hier auch noch eine Schrift, der Schlüssel Salomons, ja, die Clavicula Salomonis, dann finde ich das vielleicht interessant, weil König Salomo kenne ich ja schon, vielleicht will ich da mehr von wissen. Und jetzt bekomme ich aber einen Text, der hat einen ganz anderen Ursprung und auch andere Hintergründe, hat mit Freimaurerei, mit König Salomo nichts zu tun, sondern das ist eben eine magische Tradition, die jemandem aufgestempelt worden ist. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, also vielleicht könnte man das auch so formulieren. Es gibt da keine direkte Traditionslinie, aber die Freimaurerei hat sich aus dem Werkzeugkasten dieser alten magischen Tradition bedient, um ihre eigene Philosophie bildhaft auszudrücken.
Ja.
Das denke ich auch nochmal so als psychologische Brücke. Es liegt da einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Methode der Wissensvermittlung, sowohl in den Zauberbüchern, in dem da Mischsprachen, Chiffren, Geheimnisvolles genutzt wird, und in der Freimaurerei, wo diese Kultur von Verwendung komplexer Symbole und Allegorien eben als Mittel ja übernommen wurde.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch ganz normal, dass wir, wenn wir über Traditionen sprechen, die zum Teil dann auch schon sehr alt sind, dass da sehr viele Einflüsse reingemischt werden, immer in bester Absicht von den Menschen, die dann gerade in einer bestimmten Zeit dieser Idee anhängen und sie ja auch weiterentwickeln, auch durch ihre gelebte Praxis weiterentwickeln und ausdeuten. Und da kommt dann eine ganze Menge dazu, wo man dann sagen kann, ja, am Ende ist es ein Symboltransfer, der stattgefunden hat. Und ich finde das auch also möchte das gar nicht bewerten, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. In meinem Verständnis muss man das erkennen, wo es herkommt und dann kann man damit auch gut umgehen.
Ja, ich finde, du hast da auf jeden Fall nochmal einen ganz interessanten neuen Aspekt aufgemacht, um den ich mir vorher auch gar nicht so große Gedanken gemacht habe. Aber ich finde das sehr einprägsam, dass uns da eben klar ist, die Symbole, die Symbolhaftigkeit von Handlungen in der Freimaurerei gehen eben nicht direkt zum Beispiel auf die Bauhütten zurück, sondern das ist ein Konglomerat von Dingen, die Leute, die sich am Anfang damit beschäftigt haben, als allgemeinen Kanon mitgebracht haben und dann eine Auswahl zusammengestellt haben, um ihre Interessen, Werte, die sie zum Ausdruck bringen möchten, dann eben auch möglichst gut darstellen zu können.
Genau. Und wenn wir heute über das Geheimnis der Freimaurerei sprechen, dann finde ich es wichtig, immer wieder zu betonen, dass es hier nicht um ein verborgenes Wissen aus dunklen Quellen geht, sondern dass es eine Aufforderung ist, unaufhörlich an sich selbst und an der Gemeinschaft zu arbeiten und sich für das Gute in der Welt stark zu machen und einzusetzen und das auch ernsthaft zu tun.
Das heißt also immer wieder sich zu fragen, was ist meine Aufgabe, was möchte ich bewirken, was ist der Sinn des Lebens? Das sind so alles Fragen, die wir uns sicherlich permanent und immer wieder mal stellen. Und dann aber auch ins Handeln zu kommen und zu überlegen, was ist meine Antwort auf diese Frage und wie kann ich mich in die Gesellschaft gewinnbringend einbringen?
Genau so ist es. Und nicht nur ins Handeln zu kommen, sondern das auch über eine längere Zeit und idealerweise lebenslang beizubehalten und zu gestalten. Also nicht im Impuls des Augenblicks, sondern nachhaltig, dauerhaft da dran zu bleiben. Und ehrlich gesagt, ist das eine kleine Überleitung schon zu dem Thema, was wir uns für den nächsten Monat vorgenommen haben. Und das ist die Liebe.
Ja, da freue ich mich drauf. Das finde ich ganz interessant. Eine Sache vielleicht noch vorweg. Vielleicht könnte man dieses Geheimnis auch eben im Miteinander der Brüder bzw. Schwestern einer Loge sehen. Also denn dort üben wir ja bestimmte Verhaltensweisen, die wir für richtig erkannt haben, schon ein. Und damit ist eben dieses Gemeinsame, dieses Miteinander vielleicht auch etwas, was man als das freimaurische Geheimnis bezeichnen kann.
Ich stimme total zu.
Was ist denn heute unser Stein des Anstoßes?
Ja, als Stein des Anstoßes haben wir uns in diesem Monat gefragt, werden eigentlich im freimaurerischen Ritual magische Handlungen ausgeführt?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, passt sehr gut zu unseren esoterischen Überlegungen. Ich würde ganz klar sagen, nein. Was wir da tun, sind einfach symbolische Handlungen. Und das Arbeiten mit Symbolen, aber mit Magie hat das gar nichts zu tun.
So ist es. Und wie so häufig können wir viele vielleicht Vorurteile oder viele Annahmen über Freimaurerei mit einem klaren Nein eigentlich schon abschließend beantworten. Gibt es gar nicht viel mehr zu sagen.
Das stimmt. Gut, Antje, dann liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Und wir würden uns freuen, wenn das auch im Verlauf des Jahres so bleibt. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss.
Antje und Barbara.
Tschüss.